DW Menschen und Märkte.
Hallo und herzlich willkommen zum Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Klaus Ulrich und hier unsere Themen. Hinter verschlossenen Türen die Freihandelsgespräche zwischen der EU und den USA und das mühsame Geschäft mit den Elektroautos. Außerdem schauen wir uns die Bilanzen von VW und Lufthansa an. In dieser Woche läuft die vierte Runde der Freihandelsgespräche zwischen der EU und den USA. Kritik gibt es an der mangelnden Transparenz. Es gebe keinen Einblick in die Verhandlungspapiere, klagen Verbraucherschützer und Nichtregierungsorganisationen. Die Tür stehe für alle offen, sagt dagegen die EU-Kommission. Aber die Offenheit, sie hat ihre Grenzen.
Ein sonniger Morgen im Brüsseler Europaviertel. Die lobbykritische Organisation Corporate Europe Observatory hat eingeladen zu einer Tour zu den kritischen Schaltstellen beim geplanten Handelsabkommen zwischen der EU und den USA. Es geht los vor dem Charlemagne, dem gläsernen Gebäude, in dem die Handelsabteilung der EU-Kommission sitzt. Geht weiter mit der Vertretung der amerikanischen Handelskammer in Brüssel und auch vor der Niederlassung einer großen Anwaltskanzlei machen wir einen Stopp. Denn gerade Rechtsanwaltsfirmen wittern beim Thema Freihandel das dicke Geschäft, sagt Pia Eberhardt von CEO.
You have tens of thousands of companies that have registrations both in the EU and the US.
Es gibt 10.000 US-Unternehmen mit Niederlassungen in der EU und die könnten gegen Regierungen vorgehen, wegen welcher Regulierung auch immer, die ihnen nicht gefällt. Stichwort Investitionsschutzabkommen. Mit deren Hilfe könnten Unternehmen vor Schiedsgerichten gegen Verbraucherschutzregeln klagen, wenn sie dadurch ihre Investitionen bedroht sehen. Und davon profitieren vor allem Anwaltsfirmen. Nach massiven Protesten hat die EU-Kommission diesen Teil der Freihandelsgespräche vorerst auf Eis gelegt. Geplant ist jetzt, zuerst alle Beteiligten nach ihrer Meinung zu fragen, auch die Nichtregierungsorganisationen. Wir haben verstanden, so die Botschaft der EU-Kommission. Überhaupt demonstriert die Behörde Offenheit. Alle gesellschaftlichen Gruppen könnten an der Diskussion um das Freihandelsabkommen teilnehmen. Die Details der Verhandlungen zu veröffentlichen sei aber nicht möglich, sagt Lutz Güllner von der EU-Kommission.
Jede Verhandlung braucht natürlich eine gewisse Vertraulichkeit. Das zählt für die Verhandlungen zur Großen Koalition genauso wie für internationalen Handel. Aber es muss natürlich auch klar gemacht werden, was wird da verhandelt, wie verhandeln wir. Und genau das versuchen wir. Wir haben ganz viel ins Netz gestellt. Wir haben ganz intensiven Kontakt mit dem Europäischen Parlament, mit den Mitgliedstaaten, mit der Zivilgesellschaft.
Nach jeder Verhandlungsrunde informiert die EU-Kommission außerdem einen Kreis aus Firmenvertretern, Gewerkschaftern und Verbraucherschützern über die Inhalte der Gespräche. An die wirklich sensiblen Informationen würden sie aber nicht rangelassen, so Lobbykritikerin Pia Eberhardt.
Was wir bräuchten an Transparenz ist die Veröffentlichung von Verhandlungsdokumenten. Das ist wichtig, um wirklich einschätzen zu können, was sind die Risiken eines Abkommens, aber vielleicht auch die Chancen.
Bei anderen internationalen Verhandlungen sei es durchaus üblich, solche Dokumente allgemein zugänglich zu machen. Bei der EU-Kommission gibt es daran aber kein ausgeprägtes Interesse, weil es vor allem um den Vorteil der Unternehmen gehe und nicht um das Wohl der Bürger.
Es geht tatsächlich bei der Geheimnistuerei darum, der Öffentlichkeit die Informationen vorzuenthalten und eben genau nicht offenzulegen, was dort verhandelt wird. Ich glaube, es wird tatsächlich in vielen Fällen darum gehen, dass Verbraucherschutzmechanismen zurückgefahren werden, demokratische Rechte beschnitten werden. Die Kommission hat ein Interesse daran, dass das nicht an die Öffentlichkeit gerät.
Was die EU-Kommission vehement bestreitet. Bei den Verhandlungen gäbe es rote Linien, die europäischen Standards für Lebensmittelsicherheit, für Gentechnik, für Verbraucherschutz. Und die würden auch eingehalten.
Niemand macht Männchen für irgendjemand. Die EU ist eine ganz erfahrene Verhandlerin in Freihandelsabkommen. Wir haben ein klares Mandat und wir werden nur das vorlegen, von dem wir wirklich überzeugt sind, dass es gut ist.
Viel Begeisterung für das Freihandelsabkommen ist im Moment nicht zu spüren. Mehr Schützenhilfe von den Mitgliedsländern würde sich die EU-Kommission wünschen. Denn von ihnen kam der Auftrag, mit den USA zu verhandeln. Doch in den Hauptstädten herrscht derzeit Funkstille.
Wolfgang Landmesser war das. Totgesagte leben länger. Dieser Spruch bewahrheitet sich in diesen Tagen einmal mehr auf dem Genfer Autosalon. In immer sparsameren Varianten bestimmt der Verbrennungsmotor das Bild der Messe. Wer Elektroautos sehen will, der muss lange suchen. Der Hype um die Elektromobilität in den vergangenen Jahren ist verflogen und hat mehr als nur Ernüchterung Platz gemacht. Warum das so ist, darüber wurde in dieser Woche in Berlin auf einem Expertentreffen gesprochen. Sabine Kinkertz war für uns dabei.
Warum lange drum herum reden? Wir gehen zurzeit wieder durch ein Tal des Todes, durch ein Tal der Tränen. So bringt ein Redner gleich im Grußwort des Forums Elektromobilität den Status quo auf den Punkt. Beinahe 5 Jahre ist es jetzt her, seit die Bundesregierung ihren nationalen Entwicklungsplan Elektromobilität ins Leben gerufen hat. Er beinhaltet das ehrgeizige Ziel, bis 2020 eine 1 Million Elektrofahrzeuge auf die Straße zu bringen. Ein Ziel, an das viele nicht mehr glauben. Wohl aber Matthias Busse, Professor an der Uni Bremen und Leiter am Fraunhofer Institut für Fertigungstechnik und angewandte Materialforschung.
Mein Daumen ist oben. Ich glaube daran, wie wir das auch aus anderen Innovationen kennen, dass das erst sehr zaghaft geht, dass bestimmte Dinge vorliegen müssen und dass dann die Entwicklung sehr stürmisch ist. Und ich bin persönlich davon überzeugt, dass Elektromobilität kommen wird, insbesondere auch, wenn wir die ganzen Themen der Energiewende sehr ernst nehmen. Das geht nämlich für mich direkt Hand in Hand. Und dann, ob es jetzt genau die 1 Million in 2020 ist, wird sich zeigen, aber ich glaube, dass die Zahl nicht ganz unrealistisch ist.
Ähnliches ist von den Automobilbauern zu hören. 17 Milliarden Euro haben die deutschen Unternehmen bis heute in die Entwicklung des E-Autos investiert. 16 Modelle werden Ende dieses Jahres in den Verkaufsräumen stehen. Damit sei die Phase der sogenannten Marktvorbereitung abgeschlossen, sagt Ulrich Eichhorn, Geschäftsführer Technik und Umwelt beim Verband der Automobilindustrie. Seine Branche habe ihre Hausaufgaben gemacht, meint der Manager selbstbewusst.
Es ist uns gelungen, jetzt Fahrzeuge zu schaffen, die vom Betriebsverhalten und so weiter und von der Qualität für den Kunden total überzeugend sind. Es ist natürlich momentan noch, das reine Elektroauto ist teurer als ein konventionelles Auto. Die Reichweite liegt bei ca. 150 bis 190 Kilometern, wird als Nachteil empfunden und die lückenhafte öffentliche Infrastruktur zum Nachladen. Wir arbeiten an allem, die beiden ersten Punkte, Preis und Reichweite, ist hauptsächlich ein Batteriethema. Da haben wir große Fortschritte gemacht, werden weiter große Fortschritte machen. Am dritten, Infrastruktur, wird dieses Jahr noch viel passieren.
Es muss allerdings auch viel passieren, um den Kunden das Elektroauto überhaupt schmackhaft machen zu können. Die geringe Reichweite ist und bleibt das größte Problem, das durch stundenlange Ladezeiten und rar gesäte öffentliche Ladestationen noch verschärft wird. Rund 10.000 Euro kostet der Bau einer konventionellen Ladesäule. Dazu kommen die laufenden Betriebskosten einschließlich der Wartung. Das schreckt Investoren ab. Eine Lösung verspricht Frank Pawlicek, Geschäftsführer des Berliner Start-up-Unternehmens Ubitricity. Auf dem Forum Elektromobilität präsentiert er ein Elektroauto, an dem ein gelbes Kabel hängt, dessen Stecker in der Säule einer nachgebauten Straßenlaterne verschwindet. In das Kabel ist ein kleiner Kasten integriert, in dem mobile Abrechnungstechnik steckt.
So wie Sie heute Ihr Handy oder Ihr Notebook mit Zugriffsmöglichkeit für das Internet überall mit hinnehmen, genauso bringt bei uns der Nutzer als Teil des Ladekabels oder Teil des Autos ein bisschen Elektronik mit, einen mobilen geeichten Stromzähler mit Kommunikationsanbindung, der es dann ermöglicht, die Steckdose, die wir einsetzen, freizuschalten, also eine Autorisierung vorzunehmen und anschließend den Ladevorgang tatsächlich auch abzurechnen.
Jeder Nutzer, so erklärt Pawlicek weiter, zapfe die Steckdose über seinen eigenen Mobilstromvertrag an. Die passenden Steckdosen könnten für rund 300 Euro in einen Lichtmast eingebaut werden. Autofahrer könnten auf diese Weise alle Park- und Standzeiten ihres Elektrofahrzeugs zu Ladezeiten machen.
Wir sind ein Dienstleister für die Energiewirtschaft. Das heißt, wir machen es möglich, dass in Zukunft Stromlieferanten in der Lage sein werden, dieses mobile Ladekabel mit dem mobilen Stromzähler mit ihrem Strom zu beliefern.
Stationäres Aufladen über ein Kabel, so erklärt Matthias Busse vom Fraunhofer Institut, sei allerdings lediglich eine Zwischenlösung für die nächsten 5 bis 10 Jahre. Danach werde der Strom per Induktion in die Autobatterie gelangen. In Versuchen sei es sogar schon gelungen, fahrende E-Autos bei einer Geschwindigkeit von 50 bis 60 Stundenkilometern zu laden. Ladeinfrastruktur werde zukünftig unter dem Asphalt liegen, beispielsweise in der rechten Spur einer Autobahn, die durchgehend mit Induktionsspulen ausgerüstet werden könnte. Was für den Laien wie entfernte Zukunftsmusik klingt, ist für Busse genauso greifbar wie ein von Grund auf neu gedachtes Auto.
Wenn man aber die Möglichkeiten sieht, die die Elektromobilität bietet, zum Beispiel auch dann den Antrieb in Form eines Radnabenmotors direkt ins Rad reinzubauen, dann kann ich das Auto ganz neu denken, weil ich gar keinen dicken Motorblock mehr habe, kein Getriebe mehr brauche, gar keinen Auspuff mehr brauche. Es fallen viele Komponenten weg. Ich kann also das Auto neu denken, wenn ich es richtig mache, von Grund auf neu konstruiere. Und das sollte man auch tun, um alle Möglichkeiten auszuschöpfen.
Für Busse sind die E-Autos, die den Kunden jetzt angeboten werden, nur der Anfang. Er erinnert an die Erfindung des Verbrennungsmotors, der schließlich auch erst einmal in eine Kutsche eingebaut worden sei, bevor die Autobauer in jahrzehntelang Entwicklungsarbeit passende Fahrzeuge erfunden hätten.
Es ist für mich insbesondere auch eine Frage des Erwartungsmanagements, dass man vor 5 Jahren gesagt hat, wir haben jetzt das Ei des Kolumbus, das ist die Elektromobilität und jetzt geht das alles ganz schnell. Und so schnell geht es eben doch nicht, wenn man mal realistisch hinschaut. Aber es wird kommen. Wir brauchen ein bisschen Zeit dafür.
Und die Begeisterung der potenziellen Kunden. Deshalb sind an der Entwicklung der Elektromobilität inzwischen auch Anbieter von Fertighäusern beteiligt. Sie arbeiten an der Integration der E-Autos in das sogenannte Smart Home, in dem das Auto mit dem Strom aus der hauseigenen Solaranlage betankt wird und nicht nur als Fahrzeug dient, sondern auch als Zwischenspeicher und damit als Baustein für eine autarke Energieversorgung. In Zeiten steigender Energiepreise ein durchaus reizvolles Verkaufsargument.
Sabine Kinkerts über die Probleme beim Verkauf von Elektroautos. Und wir bleiben beim Thema Elektromobilität, denn Europas größter Autobauer Volkswagen hat heute in Berlin seine vollständigen Geschäftszahlen für das Jahr 2013 vorgestellt. Und jetzt kommt's. Die Pressekonferenz auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof stand ganz im Zeichen, Sie ahnen es bereits, der Elektromobilität. Carsten Zumack.
Nagelneue Elektroautos und Hybridfahrzeuge empfangen die Besucher der Bilanzpressekonferenz auf dem ehemaligen Flughafen Berlin-Tempelhof. Das soll zeigen, wohin Volkswagen technologisch steuern möchte. Vorn auf dem Podium verkündet der Vorstand derweil, wie es wirtschaftlich weitergehen soll. Für das laufende Jahr peilt Volkswagen zumindest beim Absatz ein neues Rekordergebnis an, bestätigt Konzernchef Martin Winterkorn.
Sie erinnern sich? Wir haben uns vorgenommen, bis 2018 mindestens 10 Millionen Fahrzeuge pro Jahr auszuliefern. Was das Volumenziel anbelangt, so stehen die Chancen gut, dass wir die Marke von 10 Millionen sogar schon in diesem Jahr übertreffen. 4 Jahre früher als ursprünglich geplant.
Mut macht der gute Jahresstart. Im Januar und Februar hat Volkswagen fast 5% mehr Fahrzeuge verkauft als im gleichen Vorjahreszeitraum. Trotzdem bleibt die Prognose unter dem Strich verhalten. Der Umsatz, so heißt es, könnte sich in etwa auf Vorjahresniveau einpendeln. Das kann natürlich auch einen leichten Rückgang bedeuten. Konzernchef Winterkorn begründet diese vage Vorhersage mit den schwierigen Marktbedingungen.
Die anhaltend hohen Risiken für die Weltwirtschaft, die erwartete schwächere Dynamik auf dem Weltautomobilmarkt, der sich abzeichnende, aber bislang noch moderate Aufwärtstrend auf dem europäischen Automobilmarkt und der zunehmende Gegenwind in eigenen Schwellenländern, das alles wird die Automobilindustrie mehr denn je fordern.
Im vergangenen Jahr hat Volkswagen erstmals mehr als 9,7 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert. Der Umsatz stieg um gut 2% auf 197 Milliarden Euro. Der Gewinn wurde leicht gesteigert. Zweistellig wuchsen die Marken Porsche, Seat und Bentley. Bei der Kernmarke VW hingegen war das Geschäft rückläufig. Hauptgrund, diese Modelle werden vor allem auf dem einheimischen Markt verkauft. Und hier läuft es nach wie vor schleppend. Jedes zweite Auto verkauft Volkswagen inzwischen in China. Damit wird der Konzern natürlich immer abhängiger von diesem Markt. Der Bereich Nutzfahrzeuge wird derweil laut Vorstandschef Martin Winterkorn immer mehr zur zweiten starken Säule des Konzerns. Deshalb will sich VW jetzt auch die restlichen Anteile an Scania sichern, den schwedischen Lkw-Bauer also komplett übernehmen.
Mit dem angestrebten vollständigen Erwerb von Scania machen wir den nächsten logischen Schritt auf dem Weg zum integrierten Nutzfahrzeugkonzern von Scania, MAN und Volkswagen Nutzfahrzeuge. Damit können wir die Leistungsfähigkeit, Effizienz und Flexibilität unseres Nutzfahrzeuggeschäfts weiter verbessern, etwa durch eine eigene modulare Baukastenstrategie.
Bis 2018 will Volkswagen seinen Konkurrenten Toyota überholen und damit weltgrößter Autobauer werden. Sorgen bereitet VW die aktuelle Lage in Russland und der Ukraine. Das könne kritische Auswirkungen auf die Geschäfte von Volkswagen haben, so Winterkorn.
Carsten Zumack berichtete. Auch die Lufthansa öffnete heute ihre Bücher und präsentierte ihre Jahresbilanz. Die Kranich Airline sieht bei ihrer teuren Sanierung mittlerweile ein Ende der Turbulenzen. Der scheidende Vorstandschef Christoph Franz übergibt an seinen Nachfolger Carsten Spohr ein Unternehmen im Umbruch. Aktuell fressen die Kosten für das Sparprogramm große Teile des Gewinns. Roman Warschauer.
Die Lufthansa ist ein international tätiges Unternehmen, also muss man nun auch die Bilanzpressekonferenz auf Englisch abhalten. So in etwa muss man sich das bei der Lufthansa-Kommunikationsabteilung gedacht haben, was nicht unbedingt von Vorteil war. Der ohnehin eher trockene Lufthansa-Chef Franz kam so noch etwas blasser rüber. Aber auch auf Englisch machte Franz klar, er ist mit dem vergangenen Geschäftsjahr zufrieden. Wir haben deutliche Fortschritte gemacht und unseren operativen Gewinn gesteigert. Unsere Gewinnentwicklung zeigt jetzt einen deutlich positiven Trend. Dieser Wandel ist auch ein Grund dafür, wieder eine Dividende auszuschütten. Nach einer Nullrunde zuletzt sollen die Aktionäre nun eine Dividende von 45 Cent pro Aktie erhalten. Insgesamt rechnet die Lufthansa vor, habe man den Gewinn im eigentlichen Kerngeschäft um mehr als 60% auf gut 1 Milliarde Euro steigern können. Doch gleichzeitig wurde Geld in die Flugzeugausstattung gesteckt und das Sparprogramm SCORE kostet derzeit noch Geld. Alleine 245 Millionen Euro Restrukturierungskosten sind 2013 angefallen. Deswegen liegt der offizielle Gewinn im Kerngeschäft auch deutlich niedriger. Doch die Effekte des Sparprogramms sollen sich in diesem und den kommenden Jahren deutlicher bemerkbar machen. Lufthansa-Finanzvorstand Claudia Menne erwartet Milliardengewinne.
For 2014, the Lufthansa Group expects
Für 2014 erwartet die Lufthansa-Gruppe einen weiteren Anstieg des Gewinns im Kerngeschäft auf 1,3 bis 1,5 Milliarden Euro. Das beinhaltet einmalige Kosten von 380 Millionen Euro. Ohne diese Kosten liegt der Gewinn bei bis zu 1,9 Milliarden Euro.
Operating profit is expected at roughly 1,7 to 1,9 billion euros.
Im vergangenen Jahr hatten alle Lufthansa-Segmente Gewinne abgeworfen und konnten diese steigern. Mit Ausnahme der Frachttochter Lufthansa Cargo. Hier ging der Gewinn zurück.
The decline was driven by a really difficult
Der Rückgang wurde durch ein wirklich schwieriges Marktumfeld verursacht, mit einem Umsatzrückgang um mehr als 9%. Der Aufschwung, den wir für das zweite Halbjahr erwartet hatten, ist ausgeblieben, mit Ausnahme eines kleinen Weihnachtsbooms. Die Lufthansa will in Zukunft nicht nur den Gewinn steigern, gleichzeitig will man zufriedenere Passagiere. Dafür wurden Millionen in die verbesserte Business Class und eine neu eingeführte Premium Economy investiert. Die Bilanz 2013 war gleichzeitig Christoph Franz letzte als Chef der Lufthansa. Er wird das Unternehmen im Mai verlassen.
As of today, my personal
Von heute an wird sich mein Augenmerk zunehmend darauf legen, die Führung der Lufthansa-Gruppe an Carsten Spohr weiterzugeben. Carsten und seine Kollegen im Vorstand haben alles dafür getan, die Lufthansa wettbewerbsfähiger zu machen. Der kommende Lufthansa-Chef Spohr nahm an der Bilanzpressekonferenz heute nicht teil. Man hatte wohl befürchtet, er würde alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen.
Soweit der Beitrag von Roman Warschauer. Und das war es auch schon wieder für heute von Menschen und Märkte, dem Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Mein Name ist Klaus Ulrich, auf Wiederhören und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.